Guten Morgen auch von mir. Der Herr sei mit euch. Ich habe mir etwas mitgebracht, um meine Stimme zwischendurch ölen zu können. Also ich stehe jetzt nicht immer mit Tasse hier, das hat keine symbolische Bedeutung. Nicht, dass ihr da jetzt eine ganze Predigt lang drüber nachdenkt. Aber man kann dieses wunderschöne Pult nochmal bestaunen. Man kann das verschieben und jetzt konnte ich es flach stellen und die Tasse draufstellen. Sehr gut. Es war 1984, da war ich 16 Jahre alt, haben wir mit dem CVJM Köln, ich komme aus Köln, immer so missionarische Einsätze, so nannten wir das, auf der Domplatte in Köln gemacht. Da sind wir zur besten Shoppingzeit, Samstagvormittags, in einer Gruppe von 30 CVJM-Mitarbeitern hin, haben Pantomimen gespielt, haben Lieder gesungen und sind dann mit den Passanten über die Welt und hoffentlich auch über Gott ins Gespräch gekommen. Bevor wir damit dann aber angefangen haben, haben wir uns immer im Kreis aufgestellt, sodass die anderen uns erstmal so gar nicht richtig von Angesicht zu Angesicht wahrnehmen konnten, haben gebetet und haben Anbetungslieder gesungen. Das war, so meiner Erinnerung nach, das erste Mal, dass ich mit dem Thema und mit Anbetungsliedern damals in Berührung gekommen bin. Worship-Lieder im Gottesdienst, Gedanken zur Anbetung. Ich habe das bewusst so ein bisschen vage formuliert, weil ich euch jetzt nicht irgendwie so eine zusammenhängende wissenschaftliche Abhandlung über Worship und über Anbetung präsentieren will, sondern ich will euch einfach einige Gedanken von mir und einige persönliche Erfahrungen, die ich in meinem Leben damit gemacht habe, nahebringen und mit euch teilen. Zurück zur Domplatte in Köln. Was ist da eigentlich passiert, als wir, bevor wir mit den Passanten ins Gespräch kommend, da im geschlossenen Kreis gestanden haben? Warum das Ganze? Das Erste: Warum Anbetung? Auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, schreibt Paulus im Epheserbrief. Auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ich habe hier extra mal eine ganz alte Übersetzung, Luther mindestens 64, rausgesucht, weil die, wie ich finde, das genau auf den Punkt bringt. Weil es so alt ist, zwei kurze Anmerkungen, eine Übersetzungshilfe für die Jüngeren. Auf das heißt so viel wie damit, also damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und eine Anmerkung zur Begrifflichkeit. Heute Morgen werde ich Lob, Lobpreis, Anbetung so deckungsgleich benutzen. Ich weiß, man kann da auch feine Unterschiede machen, aber die brauchen wir heute Morgen für diese Predigt nicht, also machen wir es uns auch einfach. Paulus schreibt, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Es geht um unser ganzes Sein, um unsere Existenz, um unsere Bestimmung als Mensch. Darum geht es, wenn es um das Lob Gottes und die Anbetung Gottes geht. Das heißt, und das ist bei Steffi ja schon so ein bisschen angeklungen, wenn wir von Anbetung reden, geht es nicht nur um Gottesdienste. Es geht auch nicht nur um irgendwelche frommen Tagesabschnitte wie stille Zeit, Gebet oder so etwas. Und es geht auch nicht nur um Musik oder um Lieder. Es geht bei Anbetung um viel, viel mehr. Wobei viel ist eigentlich auch schon der falsche Begriff. Denn es geht eben nicht um etwas, was wir tun sollen. Tun kann man ja mehr, weniger. Nein, es geht um etwas, was wir sein sollen. Anbetung ist unsere uns von Gott gegebene Bestimmung als Mensch. Anbetung macht uns klar, wer Gott ist und wer wir sind. Er der Schöpfer, der Heilige, der Herr über Himmel und Erde und wir seine Geschöpfe. Anbetung ist die einzig angemessene Reaktion auf das, was Gott an uns getan hat. Und Anbetung wird damit zu einem Lebensstil und auch zu einem Gegenentwurf zu dieser Welt. Und darum finden wir die Themen Lob, Anbetung, Lobpreis durch die ganze Bibel, von Anfang an bis zum Ende. Und immer Gibt es dann auch solche Psalmen und solche Lieder, wie wir sie gerade gebetet haben? Lobe den Herrn, meine Seele. So eine Selbstmotivation. Das ist ja jetzt noch kein Lobpreis, sondern ich rede mit mir selber. Komm, meine Seele, lob ihn, mach das, weil es deine Bestimmung ist. Und wir können das in der Bibel auch immer wieder lesen. Wenn so ein bisschen der Vorhang zur Wirklichkeit Gottes zur Seite geschoben wird, dann sehen wir immer Menschen, Engel, andere Geschöpfe, die Gott loben und anbeten. Das heißt dann für uns aber auch, Ziel und Zentrum der Anbetung ist Gott, nicht wir. Anbetung ist nicht für uns da. Anbetung ist nicht dafür da, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, dass wir uns in dem Gottesdienst wohlfühlen. Ist nicht für die Atmosphäre, ist nicht dafür da, Leute irgendwie in den Gottesdienst zu ziehen. Das wäre alles komplett falsch verstanden. Anbetung darf nie so eine Art fromme Selbstbefriedigung werden. Nein, Anbetung ist unsere Bestimmung als Mensch und die Anbetung gehört Gott und in der Anbetung geht es um Gott. Auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und genau das haben wir damals versucht, als wir auf der Domplatte so im Kreis standen. Bevor wir uns den Menschen zugewandt haben, wollten wir uns Gott zuwenden und unserer Bestimmung als Menschen gerecht werden. 1984, habe ich gesagt, war das. Da gab es jetzt noch nicht so unendlich viele Anbetungslieder, insbesondere nicht in einem Musikstil, wo wir sagten, das ist unsere Musik. Das war schwierig, aber Hilfe nahte aus Amerika. 1973 wurde dieses legendäre Album veröffentlicht, Larry Norman, Only Visiting This Planet, also nur auf Besuch auf diesem Planeten. Und da gab es ja ein Lied drauf, was die christliche Musikszene verändert hat. Why should the devil have all the good music? Warum soll nur der Teufel die gute Musik haben? Das hat ja so ein Stück weit auch einen Kulturkampf und einen theologischen Kampf losgetreten. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß noch, dass eine der beiden Kölner Stadtmissionen uns damals eingeladen hat zu einer Vortragsveranstaltung. Und da ging es darum, dass Verstärker, Schlagzeug, Rock'n'Roll, E-Bass, E-Gitarre vom Teufel sind und das alles in einer Kirche und einem Gottesdienst nicht zu suchen habe. Da ging so richtig die Post damals ab. Aber spätestens mit diesem Album war der Zug abgefahren. Immer mehr Christen begannen Musik auch im Bereich der Rock- und Popmusik zu machen. Und einzelne Christen begannen dann auch Texte, die explizit Lob Gottes und Anbetung Gottes waren, in diesem Musikstil zu schreiben. Und das kam dann mit Verzögerung auch in Deutschland an. Das, was wir heute Worship-Musik nennen, war damals geboren. Worship-Lieder im Gottesdienst, Gedanken zur Anbetung, zweiter Teil, typisch Worship. Tanzt zu seiner Ehre und rühmt seinen Namen mit euren Liedern. Spielt für ihn auf dem Tamburin und auf der Laute. So betet oder so singt eigentlich der Psalmist im Psalm 149. Worship, was heißt das eigentlich? Nun, es ist ein englisches Wort und heißt nichts anderes als Anbetung. Also könnte man jetzt meinen, okay, es ist einfach auch genau das Gleiche für einen Englischlehrer, ja. Aber wenn du heute bei uns im Gottesdienst den Begriff Worship oder Worship-Gottesdienst oder Worship-Lieder hörst, dann ist dann doch eher gemeint eine Anbetung mit Liedern, wie wir sie zum Beispiel hier im Freiraum singen. Damals auf der Domplatte gab es da, wie gesagt, noch ganz wenige von. Die ersten Lieder kamen alle aus Amerika, Übersetzungen von Jugend mit einer Mission oder vom Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Später dann so in den 80er, ab den 80er Jahren viel Vineyard Music, heute viel Hillsong Lieder und natürlich immer einzelne Künstler. Ich habe nochmal nachgeguckt, Lothar Kosse, von dem wir ja ganz viel auch hier in der Gemeinde singen, hat 1983 das erste Lied veröffentlicht und tut es bis heute. Aber was ist jetzt eigentlich typisch Worship? Eine Geschichte von König David kann das schön veranschaulichen und macht auch so ein bisschen deutlich, dass Anbetung schon mal ganz schön abgefahren sein kann. In 2. Samuel 6 heißt es: Da ging David voller Freude um die Bundeslade. Die Bundeslade, das ist dieser bewegliche Ort der Gegenwart Gottes, bevor es einen Tempel gab, nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten 6 Schritte auf den Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in Jerusalem ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zur Ehre des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Da hing der Haussegen schief. Dieser Worship war Davids Frau irgendwie zu abgefahren. 3 Gedanken zu typisch Worship. Der erste: Worship nutzt Musik. Das fängt in der Bibel an. Die Psalmen, 150 Stück, sind eigentlich, auch wenn wir immer sagen, wir beten aus Psalm so und so, sind eigentlich keine Gebete, sondern es sind Liedtexte, wo uns über die Jahrhunderte und Jahrtausende halt die Melodien verloren gegangen sind. Das war bei gregorianischen Gesängen so, das ist bei Johann Sebastian Bach so. Worship nutzt Musik. Musik, ja, als universale Sprache der Menschheit, die uns berührt und unsere Seelen öffnet. Und darum geht es. Musik ist ein Hilfsmittel in der Anbetung, ist ein Vehikel für unsere Anbetung. Ich glaube, das kennt ihr auch, wenn ihr im Auto sitzt, Radio anhabt und da kommt auf einmal dieses eine Lied, mit dem ihr verbindet, dass ihr damals, was auch immer, ne? Der erste Kuss, der erste Tanz oder erste Mal die Frau getroffen oder was auch immer. Ne? Aber was passiert dann? Das Herz geht auf, es wird einem wohl, man erinnert sich daran. Musik hilft uns, uns zu öffnen, hilft uns, uns empfänglich zu machen, auch für Gott. Musik setzt Emotionen frei, die uns helfen, Gott auch ganzheitlicher zu begegnen, als nur mit unserem Verstand. Anbetung ist nicht gleich Musik, aber Musik kann uns helfen, uns in der Anbetung Gott zu öffnen. Darum nutzt Worship Musik. Der zweite Gedanke zu typisch Worship: Worship nutzt unterschiedliche Körperhaltungen. Das haben wir bei David gerade schon gehört. Hüpfen und tanzen. Hände hoch, Hände runter, knien, stehen, klatschen, rufen. Das volle Programm. Je nachdem, wie wir so christlich sozialisiert sind und von wo wir kommen und was wir an Gottesdiensten gewöhnt sind, ist das schon manchmal crazy und ist auch schon mal so ein Angang, damit so emotional zurechtzukommen. Darum 2 Gedanken. Der eine, all das, was ich gerade gesagt habe, hüpfen, tanzen, Hände hoch, runter, knien, stehen, klatschen, rufen, all das ist in der Bibel mit Anbetung verbunden. Was wir in der Bibel nicht mit Anbetung verbunden finden, ist sitzend mit gebeugtem Kopf und verfalteten Händen. Das Einzige, was da nicht drin steht. Also ihr merkt, es ist alles eine Frage der Prägung, eine Frage der Kultur, aber hat nichts mit Theologie zu tun. Und der andere Gedanke: Wenn du 2014 beim Siegtor Mario Götzes im WM-Finale anerkennend nickend da gesessen hast, da glaube ich, ist das deine persönliche, richtige, zu dir passende, zu deiner Persönlichkeit passende Art der Anbetung. Wenn du dich damals anders verhalten hast, dann würde ich noch mal über das Thema ganzheitliche Anbetung nachdenken. Worship braucht individuelle Freiheit. Mittanzen, mithüpfen, mitklatschen, wenn es für dich passt. Genauso wie im Trubel um dich herum versunken in der persönlichen Anbetung Gott zu begegnen. Aber Worship nutzt unterschiedliche Körperhaltungen, damit wir einfach verstehen, es ist was Ganzheitliches. Der dritte Gedanke, Worship bedient sich Zeit und Wiederholungen. Kennt ihr den Choral, befiehl du deine Wege und was dein Herz grämt? Ihr Konfirmanden, betet darum, dass ihr den nie auswendig lernen müsst. 12 Strophen und voller inhaltlicher Dichte. Und da fragt sich mancher natürlich schon mal, kann nicht auch ein Anbetungslied nicht vielleicht inhaltlich mal so ein bisschen mehr bieten? Oder auch in so einer Anbetungszeit, warum soll ich jetzt diese Zeile zum 5. Mal singen? Ich meine, ich habe sie beim 2. Mal verstanden. Zunächst, natürlich, es gibt schlechte Anbetungslieder. Es gibt sogar richtig schlechte Anbetungslieder. Aber die muss man ja nicht singen. Wenn ihr euch so ein Gesangbuch nehmt, auch daraus singen, wer jetzt hochkommt, 25% der Lieder, eher 20%. Und auch da, bei den 20%, die wir singen, muss man manchmal auch, holder Knabe im lockigem Haar ist theologisch auch durchaus mal zu hinterfragen. Ne? Aber es gibt eben unterschiedliche Lieder und Lieder haben unterschiedliche Funktionen. Befiehl du deine Wege, dieses Lied von Paul Gerhardt aus 1653, ist so ein typisches Lehrlied. Es lehrt uns etwas. Nämlich Vertrauen zu Gott und warum Gott vertrauenswürdig ist. Und zu einer Zeit damals, wo die meisten Analphabeten waren, da ist natürlich ein Lied mit Melodie, mit Strophen, die alle auch noch mit einem passenden Wort anfangen, perfekt geeignet, so einen Lehrinhalt zu vermitteln. Und das tut es auch heute noch durchaus gut. Aber in einem Anbetungslied geht es um was anderes. Da geht es nicht darum, Lehrinhalte zu vermitteln. In einem Anbetungslied geht es darum, Herz und Seele vor Gott zu öffnen. Und das braucht Zeit. Nicht umsonst kamen und kommen christliche Mystiker aller Zeiten mit immer weniger und oft auch immer denselben Worten aus. Vielleicht kennt ihr dieses sogenannte Jesusgebet, Herr, erbarme dich meiner. Auch Herzensgebet oder immerwährendes Gebet genannt, ein Gebet aus der Orthodoxie, wo man tatsächlich eine Viertelstunde nur mit diesen 5 Worten betet. Warum? Es dauert, bis die Seele den Verstand eingeholt hat. Natürlich habe ich eine einfache Liedzeile beim 2. Mal verstanden. Ich bin ja nicht blöd, ne? Aber verstanden, bis sie in meinem Herzen ist, das dauert viel, viel länger. Und darum bedient sich Worship-Musik der Zeit und Wiederholungen. Wenn ich schon mal sonntags morgens beim Frühstück, so zwischen Brötchen, Marmelade und Croissant, den Linus frage, und was habt ihr so im Gipfel gemacht? Ja, da kommt dann so das eine oder andere. Und dann kommt dann auch oft so der Satz, ja, und dann haben wir noch Worship gemacht. Wir haben Worship gemacht. Finde ich sowohl sprachlich als auch theologisch hochinteressant. Kann man Worship machen? Es war so Anfang der 90er Jahre, da haben wir hier in Ruppelrath angefangen, in den Gottesdiensten im Anfang der Liturgie so 2-3 Worship-Lieder zu singen. Viel Diskussion damals, aber unser Hauskreis, in dem Ina und ich drin waren und viele andere, haben sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen das jetzt organisieren und durchsetzen und Hans Wilhelm hat mitgespielt. Also haben wir das gemacht. Und da kamen natürlich Anfragen. Kann man das denn jedem so überstülpen? Da sitzen Leute aus unterschiedlichen Lebenssituationen. Die haben Probleme, die trauern vielleicht. Und dann kommt ihr mit euren Anbetungsliedern da an. Kann man das denen so verordnen? Kann man die das zwingen, dann so mitzusingen? Na gut, singen mussten sie nicht, aber ist ja egal. Ist Lobpreis in einer solchen Situation vielleicht gerade nicht angesagt? Der dritte Gedanke, Worship machen. Entscheide dich für das Wunder. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. So heißt es im Psalm 34,2. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Es gibt eine ganz bemerkenswerte Geschichte in der Apostelgeschichte in der Bibel, die dieses alle Zeit preisen ganz gut illustriert. Es geht um Paulus und Silas. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. Und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss gleichzeitig ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich erbebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Was diese Geschichte sehr schön deutlich macht, ist, dass man sich für Anbetung entscheiden kann. Natürlich haben die beiden sich in einer Kerkerzelle vorher verprügelt worden, jetzt mit den Füßen in einem Holzblock eingespannt, nicht wohlgefühlt und haben auch nicht gesagt, ach, mein Herz geht auf, ich lobe Gott. Nein, aber sie haben sich dafür entschieden, trotzdem, trotz dieser Situation wollen wir Gott loben. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang der Predigt. Wenn Anbetung unsere Bestimmung als Mensch ist, wenn Anbetung unser ganzes Sein erfassen soll und zu einem Lebensstil werden soll, dann kann es eigentlich keine Situation geben, in der Anbetung nicht angebracht ist. Ob wir das schaffen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber darum gibt es ja eben auch diese Motivationslieder. Lobe den Herrn, meine Seele, dieser innere Dialog und das Lied dazu, was wir gesungen haben, komm und lobe den Herrn, meine Seele singen. Fast so wie ein Trainer, komm Seele, mach, trau dich, lob den Herrn, auch wenn es gerade schwer ist. Zu meiner eigenen Konfirmandenzeit hatten wir in der Immanuelkirche in Köln-Longerich, ja, ich will mal sagen, auch so einen Hans Wilhelm, wie wir ihn hier haben. Ehemaliger Pfarrstelleninhaber, mittlerweile berentet, aber immer wieder gerne bereit, in die Gottesdienste zu kommen und zu predigen. Der Unterschied, eine andere Generation. Ja? Ein sehr im Alter auch großer, stattlicher Mann, der uns durchaus sehr starken Respekt, das ist nett gesagt, einflößte. Und der auch immer sehr ernst war. Und irgendwann hatten wir auch so das Gefühl, da spiegelte sich auch einfach seine Lebenserfahrung im Widerstand gegen Hitler in der Bekennenden Kirche Jahrzehnte vorher immer noch wieder. Aber eines Tages predigte Pfarrer Schellenburg, so sein Name, über diesen Text. Und das habe ich bis heute behalten. Er wies uns darauf hin, dass in diesem Text zwei Wunder versteckt sind. Nicht nur, dass da die Türen nachher aufspringen und die Ketten abfallen und alle frei sind. Nein, das erste ist das innere Wunder, in solch einer Situation Gott anbeten zu können. Und dann folgt darauf das äußere Wunder, die Befreiung der Gefangenen. Ja, und so haben wir auch damals auf der Domplatte in Köln bei unseren missionarischen Einsätzen, wenn wir im Kreis am Anfang standen, Gott gelobt und ihn angebetet haben, versucht, unserer Bestimmung als Mensch gerecht zu werden, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und darum gebetet und darauf gehofft, dass diesem inneren Wunder dann auch das äußere Wunder in den Gesprächen mit den Menschen folgt. Das sind meine Gedanken, die ich mit euch so ein bisschen teilen wollte. Und ja, wenn sie euch geholfen haben, hoffe ich, dass ihr in der jetzt folgenden Anbetungszeit das ein oder andere davon erfahren könnt.